Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Da kriege ich gerade auch schon wieder ein bisschen feuchte Augen und ein bisschen Gänsehaut, weil das war ein Moment, also das vergesse ich genauso wenig wie die Geburt meiner Tochter. Das sind so einschneidende Momente im Leben. Da weiß ich noch, welches Lied im Radio lief, als ich in Richtung der Bäckerei gefahren bin. Und die Rauchsäule, die über Bad München stand, das hat mich noch vor Augen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genusstalk. Heute wird's herzlich und knusprig mit Christian Philips von der traditionsreichen Bäckerei Philips aus Waldmünchen. Christian führt dort einer der ältesten Bäckereien der Oberpfalz und begeistert mit seinem 360-Grad-Leib nicht nur Brotfans, sondern auch die Spitzengastronomie. Und in dieser Folge reden wir natürlich über Magie von echtem Brot, Gänsehautmomente vielleicht, die entstanden sind mit Sterneköchen und ja, was passiert, wenn plötzlich eine Bäckerei niederbrennt und ganz neu anfangen muss. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, zwischen den verschiedenen Terminen bei irgendwelchen Sterneköchen in Deutschland, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, jetzt sind wir endlich zusammen. Ich hab Bock.
Ja, so ist es, ne? Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber umso mehr freut es mich, mal noch mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Wir haben uns ja unterschiedlich oftmals hin und wieder gesehen und dann auch ein bisschen gequatscht. Aber wer dich nicht kennt, Christian, war das immer schon so, dass du Bäcker werden wolltest? Was hat dich denn da, außer die lange Familientradition, um Handwerk hingezogen?
Ja, also tatsächlich wollte ich das schon immer. Ich bin in eine Bäckereifamilie reingeboren. Papa Bäckermeister, Konditor. Ja, es gab schon eine Bäckerei. Da bin ich als kleiner Junge drin rumgelaufen. Und somit ja, von den ersten Tagen an schon infiziert worden mit dem Handwerk und in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt. Und ja, schon immer gewusst, Schule schnell fertig machen und dann beim Papa in der Backstube anfangen.
Also ein straighter Weg. Warst du auch außerhalb der Familienbackstube unterwegs, bevor du dann vielleicht nochmal irgendwann zurückgekehrt bist und dann das Ganze auch übernommen hast? Oder wie war so dein Werdegang?
Also ich war in der Ausbildung nicht zu Hause. Ich war tatsächlich 60 Kilometer weiter weg, weil wir das als besser angesehen haben, wie wenn man jetzt als ja, Juniorchef in Anführungszeichen zu Hause ist und dann vielleicht so ein paar Allüren hat, die nicht so gut sind in der Ausbildung. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen das woanders. Und das war dann in Gummersbach, 60 Kilometer, wie gesagt, weg von zu Hause. Und das ja, aber auch eine prägende Zeit, weil wenn du so jung bist und so weit weg bist von zu Hause, das schmiedet auch ein bisschen. Ja. Und als es dann abgeschlossen war, war ich auch nicht direkt zu Hause. Dann habe ich auch noch ein paar Stationen mir angeguckt, größere Betriebe, kleinere Betriebe. Und ja, dann ging es irgendwann in den elterlichen Betrieb und dann, ja, ging der ja, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, dann auch leider zu Ende, weil das in Rheinland-Pfalz, dort, wo wir zu Hause waren, dann ja einfach keine Zukunft mehr hatte, aus diversen Gründen. Aber wir haben als Familie entschlossen, dass das nicht der richtige Platz mehr ist und haben uns umorientiert. Und ja, da ich immer schon Bayern München-Fan war und der Weg zum Stadion recht weit war, war immer das Ziel, näher an die Allianz Arena zu kommen. aber auch wollte ich immer gerne eine bayerische Frau und ein bayerisches Kind haben, weil ich den Slang so gut finde und die Lebensweise der Bayern. Das hat mir immer gut gefallen und ja, da ging es halt nach Bayern. Ne?
Ging es nach Bayern und dann ging es da quasi, ne, los mit dem 360-Grad-Leib, aber sehr wahrscheinlich war es ja auch ein Weg der Entwicklung bis zu diesem 360-Grad-Leib. Oder hattest du von Anfang an so eine Idee, irgendwie ein besonderes Brot zu schaffen, das viele Menschen begeistert?
So, jetzt bin ich ja 12 Jahre hier und diese 360-Grad-Leib-Geschichte, die kam ja erst so seit ungefähr 3 Jahren. Also 10 Jahre haben wir ja so, ich sage jetzt einfach mal plump, die Standardbäckerei betrieben mit dem Standardgeschäftsmodell. Schöne Sachen backen, an den Laden legen und hoffen, dass sie am Abend leer ist. Ein Jahr in einem Hotel gearbeitet, in einem 5-Sterne-Hotel und habe eine Kochausbildung angefangen und wollte eigentlich eine Kochausbildung auch noch fertig machen, aber dann haben die mich leider Gottes ein bisschen ja, wie soll man das jetzt sagen, viel in die Patisserie gesteckt, weil ja ich als Konditormeister da auch schon ganz gute Qualitäten hatte. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt? Kochausbildung oder Patissier? Und dann hat man das so ein bisschen rausgezögert und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, ich wüsste schon gerne, in welche Richtung das es gehen soll. Und dann haben wir das sein gelassen und dann bin ich, das war das Thema Koch wieder zu Ende. Aber ich habe halt in dem einen Jahr in dem Hotel, wo auch ein Stern gekocht wurde, schon diese Affinität zu der Küche für mich entdeckt und das fand ich geil und habe dann immer gedacht, Mensch, wenn du dann mal selbstständig bist und du hast dann vielleicht irgendein tolles Brot und kannst irgendeinem Koch, mit einem Koch zusammenkommen, das wäre doch was. Und als wir dann nach Bayern gekommen sind, habe ich natürlich irgendwann geschnallt, dass der Luki Maurer nicht weit weg ist und bin dann quasi mit vielen verschiedenen Broten da reingelaufen und hatte immer ein anderes dabei und irgendwann hatte ich halt das Richtige dabei und das war eben dann das damals Feuerleib. Oh, so hieß das ja damals. Und das habe ich aber auf dem Weg meiner Ausbildungszeit in einem Betrieb mal entdeckt gehabt. Groß, dunkel, saftig, grobporig. Und da habe ich gesagt, sowas würde ich gerne mal machen, wenn es denn mal zu einem eigenen Betrieb kommt. Und das war auch dann das, was im Steu recht gut angekommen ist. Und von da aus ging das Ganze dann auf große Bühne.
Ja, manchmal ist es ja so, ne, dass es einen besonderen Moment braucht, um dass er sich tatsächlich dann auch weiter verbreitet zu werden. Aber es liegt ja auch sicherlich einfach daran, dass du sagst, okay, Brot ist einfach mehr als ein Grundnahrungsmittel für dich, sondern es ist ein Handwerk, emotionales Handwerk, weil Emotionen da ja auch drinstecken und letzten Endes, wie du es jetzt auch beschrieben hast, es ja nicht nur ein x-beliebiges Brot ist, sondern es muss ja schon auch Menschen begeistern. Wie lange hast du denn tatsächlich daran getüftelt und ausprobiert? Weil du gesagt hast, ne, mit ein paar Broten dahin marschiert und dann war eins mal dabei. Klar hat man irgendwo vielleicht dann auch so ein bisschen Inspiration mitgenommen. Du hast es ja auch gerade gesagt. Aber so eine Entwicklung, das zu seinem eigenen Ding zu machen, das zieht sich ja. Ne? Früher Feuerleib, jetzt 360 Grad Leib. Also auch da gab es natürlich so ein bisschen eine Veränderung. Wie gehst du denn da so ran an solche Dinge? Weil letzten Endes, ne, muss man sich ja auch immer wieder so ein bisschen neu erfinden.
Geschmäcker sind ja verschieden und nicht jeder mag das 360-Grad-Leib. Manche Menschen finden das zu dunkel oder zu große Löcher oder auch da hat man so seine Themen. Grundsätzlich glaube ich, dass das 360-Grad-Leib, und das sagt der Name ja schon, ein rundum gelungenes Brot ist, was alles vereint, was man sich vorstellen kann, in eine Brotscheibe zu bringen. Also Saftigkeit ist das eine, diese Textur von einem Ciabatta oder auch Focaccia, also grobporiger, saftiger, so das Feeling, was man da hat, aber gepaart mit dem Sauerteig-Charakter, den man typischerweise von einem Mischbrot kennt oder von einem Bauernbrot kennt. Und das ist ja wiederum eine Brotgattung, die jeden anspricht. Also eigentlich mag ja jeder Bauernbrot, Mischbrot, ja, da wird ja, wenn ja viele mit groß und in Deutschland ja weit verbreitet. Aber ich finde so ein Mischbrot oder so ein Bauernbrot, ja, da kann man mal eine Scheibe von essen, aber das ist jetzt nicht so, dass das so Emotionen auslöst wie das 360. Erst jetzt war ich in Kitzbühel und habe das Brot dort vorgestellt und haben einen neuen Partner. Und da haben auch ganz viele gesagt, was das Brot, die das da zum ersten Mal gegessen haben, bei ihnen auslöst. Also schon fast Gänsehaut-Feeling, weil du einfach diese vielen verschiedenen Punkte, Kruste, Krume, Geschmack, Tiefe im Geschmack, bittere Noten, karamellige Noten, Saftigkeit, das alles auf einmal im Mund hast und dann wirklich überlegst, ja Mensch, sowas habe ich lange nicht mehr gegessen oder kenne ich noch von früher oder also es ist hoch emotional, das Thema Brot. Und das 360 schafft es immer wieder, egal wo, zu glänzen und Menschen zu begeistern. Ja. Das ist schön.
Natürlich ist das wunderschön. Klar, mit Luki Maurer hast du da sicherlich dann auch jemand gewonnen, der da auch begeistert weitererzählt hat, was das für geiles Brot ist, was da von dir kommt. Ist es denn immer einfach, tatsächlich dann solche Sterneköche oder aber auch ganz normal andere Gastronomen im gehobenen Bereich zu gewinnen und zu begeistern? Oder braucht man manchmal auch vielleicht dann doch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit?
Also grundsätzlich habe ich jetzt heute, fangen wir von vorne an, damals war ja das Hauptthema Lucky Maurer. Und als das geklappt hat, war ich ja schon der glücklichste Mensch überhaupt. Und es war jetzt gar nicht die Intention, dass das dann so sich entwickelt. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Wollte ich das dann noch nicht aufhalten, wenn man mal gemerkt hat, als wie das dann so geht. Ne? Dann war ein Anton Schmaus einer der nächsten. DFB 11 Koch aus Regensburg. Eins kam nach dem anderen und es ging rasant schnell. Was soll ich sagen? Also das ist jetzt auch für mich hochemotional, weil mein Grundziel, mit einem Koch zusammenzuarbeiten, aus meiner Bäckerei heraus, das hatte ich ja eigentlich schon geschafft. Und dass das dann aber so breit in die Breite geht und in den Norden geht, in den Westen geht, in den Osten geht, das Land sich breit macht, das hatte ich natürlich nicht gedacht. Und ja, ich habe aber nirgendwo über Preis oder über viel Quatschen es dann da reingeschafft, sondern ja, meistens sind wir direkt angerufen worden oder auf Empfehlungen mal was dahin geschickt und mit einer Backanleitung dabei und gesagt, hey, mach das so und so, dann probierst du es mal. Und dann kamen diese Dinge alle so ins Laufen und bei manchen ging es schneller, bei manchen hat es länger gedauert, bei manchen muss man auch einfach ein bisschen Geduld haben. Aber im Prinzip hat sich das immer weiter aufgebaut und ja, war eine schöne Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren. Ja, aber
ja.
Wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist in der Gesamtheit das Paket. Also ich glaube, dass ich als Typ ganz gut ankomme. Ich habe aber auch wahnsinnig viel investiert. Also ich bin viel Kilometer gefahren dafür, habe aber auch Brottische aufgebaut, mich angeboten, ich stelle mich dahin, ich schneide den Gästen Brot auf, die können das erleben, ich erzähle darüber. Also wirklich viele Klinken geputzt, kann man so sagen. Aber das gehört halt einfach dazu. Gut, Kultur gut ist und spricht darüber und das habe ich gemacht. Viel gemacht und heute ist das dann so, wie es ist und ja, bin happy, habe vor kurzem in einem Zeitungsinterview auch gesagt, dass eigentlich, so wie es jetzt gerade ist, ist alles perfekt. Ich meine, das Thema mit dem Feuer, das ist natürlich nicht so perfekt, aber auch das birgt wieder Möglichkeiten in sich, da kommen wir ja später drauf noch zu sprechen wahrscheinlich. Da ist auch nicht alles schlecht dran und deswegen, also ich bin eigentlich sehr happy, ja.
Mhm. Gehört denn irgendwie was Besonderes dazu, dass man dann so mit der Spitzengastronomie zusammenarbeitet? Weil ne, der Anspruch ist ja da auch entsprechend vorhanden, ne? Kann ich mir vorstellen. Dass es eben auch nicht immer ganz leicht ist vielleicht.
Ja, natürlich. Also ich möchte aber auch sagen, dass Spitzengastronomie oder normales Wirtshaus, da gibt es keinen Unterschied. Also jeder, der das Brot wertschätzt, ihn wertsetzt, das weitergibt, was wir weitergeben, da bin ich happy, wenn es dann dort ist und wenn es dort gelebt wird, dieses Brot. Das ist mal das Allerwichtigste. Und natürlich, wenn du 1, 2, 3 Sterne belieferst, dann gibt es unterschiedliche, ja, also jeder Mensch ist anders und bei dem anderen denkst du, den kennst du schon ewig, beim anderen braucht es ein bisschen länger, bis du zusammenkommst oder bis du drankommst. Manchmal denkt man auch, man kann jetzt da nicht so forscht rangehen, weil das ist ja der Herr oder die Dame, die man aus dem Fernsehen kennt und wo man auch schon viele Jahre verfolgt hat und auf einmal hat man direkten Kontakt mit denen und so. Und das macht irre viel Spaß, aber je länger man zusammenarbeitet oder je länger man im Austausch ist, desto mehr wächst da auch was zusammen und dann ist es auch irgendwann wie eine Freundschaft und das ist heutzutage so. Also ganz viele Namen sind mittlerweile wie Freunde, wo ich als kleiner Junge schon drauf geeifert habe, wenn ich sie im Fernsehen in einer Kochshow gesehen habe. Oder auch jetzt die, wo neu aufkommen, die jungen Köche, wo man dann jetzt auch schon mit zu tun haben. Also es ist schön, es ist interessant, es ist immer wieder ein bisschen ja, ein Kribbeln im Bauch, wenn man ne, so große Namen dann teilweise auch anrufen darf und sich mit denen über Brot unterhalten kann. Das macht schon Spaß, ja.
Haben die denn auch ihre Idee und ihre Vorstellung? Weil es gibt ja das geflügelte Wort, ne, Backen ist nicht Kochen, und alle der in der Spitzengastronomie scheuen ja so ein bisschen, wenn man das so sieht, was im Fernsehen auch wirklich, ob das auch in der Wirklichkeit so ist, das Backen, ne? Da haben sie ja immer irgendwie so eine Ehrfurcht von. Aber sprechen die dann auch schon, ach ja, ne, guck doch mal vielleicht, dass das nächste Mal so und so ist, oder gibt es dann da auch so ein paar Hinweise an dich als Bäcker?
Also es haben schon so ein der ein oder andere den Wunsch geäußert, dass man so ein bisschen einen eigenen Touch mit reinbringt. Mhm. Und dann fragen sie mich schon mal, ja, oder sagen sie schon mal zu mir, ja, mach du mal. Und dann sage ich, ja, wie, mach du mal? Du kennst ja deine Küche besser als ich. Du weißt ja eher, was gefragt ist oder was dein Signature ist oder welche Richtung deine Küche geht. Gibt es irgendein Gewürz, gibt es irgendeine Geschmackskomponente, wofür das hier steht oder womit du gerne kochst oder was, ne? Was das Ganze ergänzen kann, dann gib mir doch gerne ein bisschen was an die Hand. Und dann heißt es halt auch mal von dem einen, mach ein bisschen Schabziegerklee rein oder was haben wir denn noch? Was haben wir noch gemacht? Mit Miso-Paste zum Beispiel haben wir auch mal das 360 ein bisschen veredelt oder auch Gewürze obendrauf gestreut. Also da gibt es immer wieder mal Wünsche, die wo man dann auch gerne erfüllen. Auch in der Größe des Brotes. Wir machen auch gerade ein ganz, ganz kleines 360er. Das wiegt, glaube ich, nur 80, 90 Gramm. Im Ring gebacken ist gerade was fürs Fine Dining. Was Tolles, weil sie es schön präsentieren können. Braucht nicht viel Lagerplatz, ist schnell auf den Punkt und kann dann schnell geschickt werden. Also das, da bin ich aber froh drum um diesen Austausch. Du denkst dann zwar immer so, hoppala, hoffentlich kriegen wir das auch hin, was sich der Koch da vorstellt. Aber ich glaube, die respektieren das schon. Also wenn ein Bäcker da reingeben muss, damit sowas da rauskommt. Und ja, kochen ist nicht backen, aber das Backen in der Küche, ich habe das bei vielen Drei-Sternern erlebt, die setzen das schon voraus, dass sie auch selber backen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wiederum andere sagen, wir haben die Menschen nicht mehr dafür, dass wir einen zum Backen abstellen können. Wir brauchen die bei allen anderen Aufgaben in der Küche. Und dann ist der Bäcker doch ganz gut. Und dann machen wir das ja.
Ja, also Netzwerk spielt ja da auch eine ganz große Rolle. Austausch, du hast es ja auch gesagt. Du bist ja auch bei Freaks to Table aktiv. Fact ist das ein Verein, der sich für die Genusskultur, könnte man sagen, und natürlich für gute Lebensmittel einsetzt. Oh, warum bist du da mit dabei und was treibt dich da an und um?
Also ich bin ja bei dem JRE Genussnetzwerk, als es das noch gab hier in Deutschland, war ich da auch noch mit dabei kurz vor Schluss, bevor es dann Freaks to Table geworden ist. Warum bin ich da hingekommen? Ich glaube auch, hatte auch mit Luki Maurer zu tun, weil du brauchst ja da auch so den einen oder anderen, der dich da so ein bisschen empfiehlt, dass du da eine Chance hast, aufgenommen zu werden. Und das, das hat dann geklappt. Und Freaks to Table ist, wie du schon gesagt hast, also kein Verein, der Food Festivals zum Sattmachen abhalten möchte, sondern ja, Food Festivals so ähnlich wie Woodstock. Also wie soll man das jetzt erklären? Also da herrscht eine gewisse Magie und es soll nicht nur futtern und nach Hause gehen sein, sondern man möchte was, man kann was erleben, man kann was lernen, man kann Workshops besuchen, man kann ohne Eintritt da reinlaufen und entweder du golfst was, du golfst nichts, aber du kannst viel probieren und erleben. Und ich glaube, viele, die da reinlaufen, wissen gar nicht, können sich gar nichts vorstellen und sind dann aber hinterher sehr geflasht, wenn sie das alles erlebt haben. Und Ziel ist es einfach, glaube ich, dafür zu sorgen, aufzuzeigen, warum Lebensmittel ihren Wert haben, ihren Preis haben, was der Unterschied ist, ne, zwischen einem günstig hergestellten Produkt und einem auf bestem Niveau und nach bester Manier. Das hat der Verein sich zum Ziel gesetzt hauptsächlich, ja. Und da bin ich dabei, weil es gehört sich drüber gesprochen, warum Brot den und den Preis haben muss. Uns gehört sich darüber gesprochen, warum Fleisch den und den Preis haben muss oder Schokolade oder Gewürze. Also es muss einfach dagegen angekämpft werden, gegen diese, wie soll man sagen, Geiz ist geil Mentalität und es darf alles nichts mehr kosten Mentalität, Hauptsache es macht satt und keiner weiß mehr, was er da isst. Es muss einfach gegen angekämpft werden. Mhm. Und ich glaube, dass der Verein in den nächsten Jahren sicherlich eine ganz führende Position einnehmen wird, wenn es um diese Dinge geht. Und deswegen bin ich da sehr stolz, dabei zu sein. Es sind auch nur 2 Bäcker aus Deutschland dabei, also ist auch noch ein relativ elitärer Kreis, kann man sagen, und bin ich stolz drauf und habe auch da eine kleine Führungsposition jetzt mittlerweile mit eingenommen und möchte einfach helfen, da anzuschieben.
Ja, finde ich ja auch sehr gut, wenn man dann einfach über ja das, was einen selbst antreibt, die Leidenschaft, den Enthusiasmus für gutes Handwerk, für gute Produkte da einfach auch teilt und weiterträgt. Du hast eben noch ein anderes Thema angesprochen und für alle, die das nicht mitbekommen haben, euer Betrieb stand ja vor einer oder ja steht vielleicht immer noch vor einer riesigen Herausforderung. Die Bäckerei ist abgebrannt. Nimm uns doch mal nochmal mit in diesen Moment, wie du das wahrgenommen hast, als das passiert ist, weil ich kann mir das ja nur schwer ausmalen, wenn man dann da plötzlich mitkriegt, alles geht in Flammen auf, was man da so geschafft hat.
Also, du hast es jetzt etwas spektakulärer inszeniert, als es war. Im Prinzip kann man sagen, durch das Feuer ist der ganze Betrieb betroffen und außer Gefecht. So. Das ist fast so dramatisch wie komplett abgebrannt.
Ja. Also, was ist abgebrannt? Sagen wir mal so, ein Backofen, ne? Also, das, genau, was wesentlich wichtig ist für den Betrieb.
Eigentlich ist das Herzstück abgebrannt, der Ofen, genau.
Ja.
Ja, also in der Nacht im Juni, als die Mama 6-mal angerufen hat, und ich das erst gar nicht mitbekommen habe, und dann sagt Christian, du musst schnell nach Hause kommen, hier brennt's. Also da kriege ich gerade auch schon wieder ein bisschen feuchte Augen und ein bisschen Gänsehaut, weil das war ein Moment, also das vergesse ich genauso wenig wie die Geburt meiner Tochter. Das sind so einschneidende Momente im Leben, da weiß ich noch, welches Lied im Radio lief, als ich in die Richtung der Bäckerei gefahren bin und die Rauchsäule, die über Waldmünchen stand, das hat mich noch vor Augen, also das sind so sehr einschneidende Momente und am Ende des Tages ist ja Gott sei Dank niemandem was passiert und das ist ja das Allerwichtigste. Mama und Papa sind aus dem Haus rausgekommen, obwohl sie auch gefährdet waren, dass der Rauch Schlimmeres hätte anrichten können, aber ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Und somit haben wir nur materiellen Schaden. So, und den kann man wieder richten und da sind wir alle dabei gerade. Von Juni bis heute ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Der Plan war eigentlich, dass wir Anfang Dezember wieder da sind, aber das klappt nicht. Also es wird mindestens Januar oder Februar, weil wenn du in einem Gebäude von 1842 anfängst, Decken wegzunehmen und ja, so, dann gibt's oft Überraschungen und Strom, Wasser, Öl, Decke, Boden, Wände, also es ist eine riesengroße Baustelle und schaut auch gerade ein bisschen wild aus. Und ja, dann kommen die Handwerkerprobleme noch dazu. Also alle Handwerker, wie auch wir, suchen ja händeringend nach Mitarbeitern. Und die haben alle momentan nicht zu viele. Haben aber, wenn sie gut sind, alle genug Arbeit. Und somit ist es nicht so einfach, da direkt dran zu kommen. Und das verzögert das Ganze auch noch mal ein bisschen. Aber es geht vorwärts. Wir sind bestens versichert. Ich habe ja da auch schon viele Sachen gehört von wegen, naja, selber das Feuerchen gelegt oder wir haben den Ofen selber angeschlossen, deswegen zahlt die Versicherung nicht, bis hin zu, ich verkaufe Brot aus einer Bäckerei, wo es gebrannt hat, also sprich Brot, was man eigentlich da nicht mehr verkaufen könnte. Also die Gerüchteküche ist irre. Und da war ich teilweise auch echt ein bisschen schockiert. Aber das gehört anscheinend dazu, wenn sowas passiert, dass man das auch aushalten muss. Kann ich aber ganz gut, weil es kein Problem für mich. Und kann sagen, alles ist auf einem guten Weg. Wir kommen wieder zu, aber in einer anderen Art und Weise. In einer zukunftsorientierteren Art und Weise, wie vor dem Brand.
Mhm. Aber es gibt ja sicherlich auch positive Erlebnisse, die du da aus dieser Situation ziehen konntest. Jetzt nicht nur die Gerüchteküche, die natürlich unnötigerweise dann da kommt, sondern es gab ja sicherlich auch viele Menschen, die dann direkt beigesprungen sind und gesagt haben, komm, wir helfen dir. Ihr habt ja auch weiter produziert oder produzieren können. Sicherlich hat das ein bisschen gedauert, bis das alles organisiert war. Aber da gab es ja sicherlich auch Menschen, die gesagt haben, so Christian, gar kein Ding, wir gucken, wie wir die Zeit überbrücken.
Also, ja, die gab es. Man muss aber auch sagen, und das sage ich einfach frei von der Leber weg, aus dem Landkreis kam kein Anruf von irgendeinem Kollegen oder so, der Hilfe angeboten hat. Das hat mich ein bisschen nicht direkt gewundert, weil ich meine, nach 12 Jahren kennt man ja sich so ein bisschen, ne, und man weiß, die Menschen einzuschätzen. Und wie gesagt, will jetzt auch niemandem dazu nahe treten oder so. Aber es ist schon so, also ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, ja. Jetzt fahren wir jeden Morgen 65 Kilometer bis nach Schwandorf, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Das hätte man auch unter Umständen mit kürzeren Strecken hinkriegen können. Aber dem war nicht so und ist auch okay. Ich meine, das es muss ja nicht, ne? Also es ist sowas passiert, ist ja keiner in der Pflicht, was zu tun, aber ich hätte mich schon gefreut natürlich, weil es uns das Leben einfacher gemacht hätte und weil wir vielleicht früher hätten wieder da sein können und ja, aber gut, ne? Dem war halt nicht so. Also haben wir gucken müssen und dann fängst du halt an, von deinem zu Hause aus den Radius immer größer zu spannen und zu gucken, wo sind denn die Nächsten, die helfen könnten. Und ja, Schwandorf und jetzt dann in Weiden demnächst noch, was ja auch noch mal ein Stückchen weiter weg ist, wie Schwandorf. Aber gut, da haben wir perfekte Bedingungen und da können wir das Herbst- und Weihnachtsgeschäft bestmöglich begehen und auch das Liefern des 360-Grad-Labs in alle Himmelsrichtungen, ja, so gut wie es geht, aufrechterhalten und fast sogar in der Größenordnung, wie es vor dem Feuer war.
Das ist ja, das ist ja positiv. Jetzt hast du gerade eben angedeutet, ihr kommt etwas anders zurück, als es bisher war. Kannst du da schon was dazu erzählen?
Auf jeden Fall. Also in den 12 Jahren war viel Anpassungsfähigkeit vonnöten. Also sei es Corona oder Personalmangel oder konjunkturelle,
glaube ich.
Themen, dass vielleicht, dass die Menschen vielleicht nicht mehr hier Brot, Kuchen, ein Teilchen, noch eine Tafel Schokolade und noch Kaffee kaufen, also diese Zusatzgeschäfte, wenn sowas dann in so Phasen, wo die Inflation vielleicht hoch ist und wo jeder ein bisschen aufs Geld guckt, aber das sind auch Phasen, wo du als Handwerksbetrieb natürlich auch merkst, wo du gucken musst. Die Öffnungszeiten haben wir ja hin und wieder schon mal ein bisschen verkürzt, obwohl das eigentlich gegen mein Naturell ist. Also eigentlich bin ich mehr so, wo ich reingeboren worden bin bei meinen Eltern, da hatten wir auch von morgens um 6 bis abends um 6 auf, von Montag bis Sonntag. Das war gar keine Frage. Das war gesetzt. Und wir hatten ja auch hier das Café und wir haben da deswegen ja auch den Standort ausgewählt, weil es eben auch ein Café gab. Weil wir Eis machen konnten, weil wir Kuchen machen konnten, weil wir das einfach so zelebrieren konnten, wie die ganzen schönen Sachen, die Bäcker und Konditorei eben so zu bieten hat. Aber eben auch durch Corona ist ja dann, haben wir das Café ja dann nicht mehr aufgemacht, weil es einfach, doch, wir haben es schon nochmal aufgemacht, aber es war danach dermaßen eingebrochen, dass es nicht tragbar war. Es hat keinen Spaß gemacht, es war nicht schön. Ja, und dann muss man so Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, aber die einfach sein müssen. Und das war nicht die einzige Entscheidung in den 12 Jahren, die man getroffen hat. Auch die Öffnungszeiten von 18 Uhr auf 14 Uhr verkürzt in Waldmünchen. In Cham haben wir auch relativ straffe Zeiten von 7 bis um 1, wo du vorher immer so ein bisschen Bammel hast, kann man das jetzt machen oder nicht? Sind die Leute dann böse oder nicht? Geht das Geschäft den Bach runter und du da mit? Oder kann man das machen oder nicht? Ja. Und immer wieder mal traust du dich dann was, wenn es gar nicht mehr geht, weil du die Leute vielleicht nicht mehr hast oder so. Und es hat immer funktioniert. Also es war nie so, dass dadurch was passiert ist, wo man gesagt hat, oh Scheiße, jetzt haben wir aber ein Problem. Das ist eigentlich nie passiert. Und auch vor dem Brand gab es schon Themen, wo man gesagt hat, Mensch, da müsste man eigentlich dran, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, also Öffnungszeiten werden, wenn wir neu starten, wahrscheinlich auch in Waldmünchen nochmal ein bisschen anders sein. Das Sortiment wird massiv kleiner werden. Das sind mal so die zwei größten Punkte, würde ich sagen, die wir anpassen. Weil als ich vor 12 Jahren gekommen bin, war die ganze Backstube bestückt mit Bäckergesellen oder Gesellinnen. Ja, immer Fachpersonal da gehabt. Heute ist genau umgekehrt. Heute haben wir noch 2, 3, die es gelernt haben und der Rest sind Quereinsteiger. Und wir bräuchten aber heute Fachpersonal mehr denn je, weil wir auch die Arbeit dafür haben. Wie soll ich sagen? Also ich habe heute noch im Fitnessstudio, nachdem ich fertig war im Training, mich mit 2 älteren Herren, sag jetzt einfach mal ältere Herren, unterhalten bei einem Käffchen. Und irgendwie kam so eins zum anderen. Die kannten mich natürlich auch. Und dann haben wir so gesprochen, auch über die Zeiten von früher, als ein Butterbrot für sie das Größte war in der Kindheit mit Kriemenschmalz drauf und Butter und Schnittlauch. Und das war einfach das Beste. So haben sie berichtet. Und heute stehen sie vor Brotregalen oder vor Ladentheken, wo sie gar nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen, weil es einfach so viel ist. Und die Quintessenz aus dem kurzen Talk mit den beiden Herren im Fitnessstudio war eigentlich die, dass das doch gar nicht sein muss, dass weniger doch mehr ist und dass wenn weniger und in der Top-Qualität und du weißt, was du kriegst für dein Geld, dann ist das doch für die allermeisten Menschen ausreichend. Und dieses Aufgeblähte von morgens bis abends, alles immer da zu haben, das ist einfach nicht mehr tragbar. Nicht, also das muss jeder Betrieb für sich selber bewerten. Der Betrieb, wo wir in Weiden mit zusammenarbeiten dürfen, die haben 75 Filialen und die haben natürlich ein ganz anderes Denken in dieser Angelegenheit. Die haben aber auch, die Voraussetzungen sind andere. Man muss ja immer gucken, wo ist man denn? Wo sind wir denn? Ja, wir sind in Waldmünchen, das ist nicht Weiden, das ist auch nicht Straubing, das ist auch nicht Regensburg, das ist nicht Amberg, das ist Waldmünchen und das ist kein Meckern, bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Meckern. Aber wir können nach 14 Uhr in Waldmünchen eigentlich auch hinsichtlich der Themen wie Mindestlohn, Anpassungen und Co. nicht rentabel arbeiten, weil wir einfach ein Loch dazwischen haben von 2, 3 Stunden, bis dann wieder Menschen von der Arbeit nach Hause kommen und dann wohlmöglich noch was kaufen. Und ich sage wohlmöglich, weil es kann sein, dass die auch noch was anderes brauchen, fahren in den Supermarkt und nehmen sich es damit. Das ist ja gar nicht schlimm, das könnten die ja so machen. Aber das passt halt dann für uns und unser Konzept nicht mehr. Wir haben das in Kam ja mehr oder weniger vorher schon ausprobiert, hatten wir auch länger auf, haben dann zusammengeschoben und am Ende des Tages wurde die Filiale dadurch eine der rentabelsten, die wir haben, weil einfach auf die Zeit gesehen, auf die Ressource Mensch, die da eingesetzt werden muss, auf die Ressource Energie und auch Wareneinsatz, der da in dem Moment eingesetzt werden muss, ist das einfach besser. Weil du hast überall ein Monatsende, du hast überall mal keinen Parkplatz, schlechtes Wetter, eine schlechte Erreichbarkeit oder was auch immer. Und schon bleibt dir in der Theke so viel übrig, dass du am Abend sagst, Mensch, haben uns so angestrengt, dass das so schön ausschaut und dann musst du das alles wieder ausräumen und das ist so ärgerlich. Und das, man hat eigentlich nicht mehr diesen Puffer, das wegzulächeln. Also man muss eigentlich sagen, hey, kann das so noch weitergehen oder nicht? Mhm. Und ja, ich bin ja auch, sowas muss in mir reifen, aber eben durch diesen Brand jetzt hier hast du natürlich auch ein bisschen Zeit, in dich zu gehen und ein bisschen mit deinem Team dich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, was machen wir denn jetzt? Wie machen wir es denn jetzt? Und ich möchte behaupten, da sind super Ideen bei rausgekommen und wir sind ja nicht ohne Grund auch in letzter Zeit auf den Zeitungen. Ich war kurz in der TZ, der Bayer des Tages. Und das als Hesse muss man auch erstmal schaffen. Ne? Und dann waren wir in der Bayerischen Staatszeitung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber die haben es ganz schön auf den Punkt gebracht. Eben dieses Traditionelle mit neuen Vertriebswegen und Innovation gepaart. Und genau das ist die Lücke. Und die wollen wir ausfüllen. Und da sind wir sehr gut drin. Bedeutet aber, dass man auch Entscheidungen treffen muss, die nicht ganz kommod sind für jeden. Aber das ist der richtige Weg, denn, und das habe ich auch schon in einer anderen Zeitung gesagt, ich möchte ja was hinterlassen. Ich habe vor 12 Jahren hier eine Bäckerei vorgefunden, nachdem ich mir 19 Stück angeguckt habe, die alle am Boden waren, wo wir gesagt haben, kannst du vergessen, brauchen wir gar nicht probieren. die liegen am Boden. Was hinterlassen, ob das jetzt für meine Tochter dann ist, die die Bäckerei weitermachen kann, oder ob ein Externer kommt, so wie ich, mit meinem Papa an dem besagten Abend und stelle dann fest, oh, das ist aber ein Betrieb, top, toll ausgestattet, tolle Zahlen, sieht gut aus, steht gut da. Das können wir uns trauen, den Batzen Geld in die Hand zu nehmen und das hier zu probieren. Ja. Das zu hinterlassen, damit Wald München auch nach mir eine Bäckerei hat. Und das ist das Ziel. Ja, also ich denke heute schon an das, was nach mir oder nach uns, nach unserer Generation jetzt hier kommt. Und das ist gelebte Nachhaltigkeit. Das glauben ja die Menschen, den Selbstständigen, oft nicht. Ja, wenn die dann sagen, ich mache das nicht fürs Geld. Ich bin in die Firma reingeboren, in die Selbstständigkeit reingeboren. Deswegen war das schon immer das Ziel, selbstständig sein. Aber nicht aus monetären Gründen, sondern einfach, meine Oma hatte eine Tankstelle, eine BP, eine Aral. Meine Eltern hatten die Bäckerei. Als kleiner Bub habe ich nur gesehen, wenn ich bei der Oma war, da wird gearbeitet. Bei meinen Eltern wird viel gearbeitet. Es war schon immer Personal da. Die haben das geführt und es stand Philips am Schild, am Haus. Da waren wir stolz drauf. Und das ist das, was ich in mir trage und deswegen bin ich selbstständig. Und für mich ist, wie ich schon sagte vorhin, jetzt schon eigentlich so, dass ich sage, ist alles perfekt. Wir haben auch unsere Schulden, wir haben auch unsere Belastungen, aber wir kriegen das alles gut hin. Und ob da jetzt noch eine Schippe mehr oder weniger mehr rauskommt, das ist gar nicht mal so, dass der Antrieb. Der Antrieb ist eigentlich, was Gutes zu machen, worüber Leute sagen, Mensch, guck mal, gut, dass die da sind. Das reicht eigentlich schon. Oder wenn Menschen emotional werden beim Brotthema und man sieht, dass sie glücklich sind.
Also tatsächlich nachhaltig etwas hinterlassen, sei es ein Lächeln auf den Lippen oder für deine Tochter oder für wen auch immer, eine tolle Bäckerei. Wer jetzt natürlich nicht bei dir in der Gegend wohnt, hat aber auch die Chance, trotzdem den 360-Grad-Leib zu probieren, denn man kann ihn ja auch online kaufen.
Ja, online ist hat sich dann auch so ergeben. Das machen wir jetzt, wenn 2025 hier rum ist, genau 2 Jahre, den Online-Shop. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass es möglich ist, als Bäckerei aus Wald München es zu schaffen, dass an jedem Tag des Jahres bestellt wird. An jedem Tag des Jahres, wohlgemerkt. Und ich habe jeden Abend geguckt und eigentlich wollte ich auf Instagram schon mal schreiben, boah geil, vielen Dank für die vielen Einkäufe, aber wahrscheinlich wäre es genau an dem Tag dann beendet gewesen, diese Serie. Deswegen habe ich es nicht gemacht und habe es einfach weiterlaufen lassen und es ist nach wie vor so, dass wir an jedem Tag des Jahres Bestellungen bekommen, ohne dass wir dafür einen Cent Werbebudget ausgeben. Dann fragt man sich schon wieder, ja, wie ist das denn möglich? Und dann guckst du auf Instagram und da haben wir dann, keine Ahnung, 350.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen und demnächst vielleicht 10.000 Follower. Ja, ist schon nicht wenig, ist aber auch nicht so, dass ich sage, das kommt jetzt bestimmt daher. Es muss schon noch mehr sein. Und ja, das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind und die Online-Shops, das soll auch weiter forciert werden, weil es ist schön zu produzieren und das passt einfach in die Zeit auf Bestellung. Egal, ob im Laden was bestellt wird, was du dann punktgenau mit bester Kalkulation und so hinstellst und sagst, bitteschön, oder im Online-Shop-Bereich, der Kunde kauft das, du schickst das, du backst das, schickst das. Also besser kann man ja nicht arbeiten. Das ist einfach effizient. Und das ist auch so, wenn ich dann im Steu sehe, es ist ja kein Restaurant, wo du einfach à la carte reinlaufen kannst. Das heißt, du hast 45 Plätze, die sind ausgebucht. Du weißt genau, was du brauchst an Material, an Menschen. Das kannst du genau kalkulieren und das passt einfach in die heutige Zeit. Es gibt in Deutschland ja auch den einen oder anderen Bäcker, der wo in Bonn, der Max Kugel oder Köln, Brot von Alex. Also mir fallen jetzt auch nicht alle ein, die ich da erwähnen könnte, aber es sind tolle Beispiele, dass es funktioniert. Verknappt, in einer tollen Qualität und fertig. Und der Online-Shop, aber die haben halt Bonn und Köln um sich herum. Und das haben wir leider nicht. Deswegen, man hatte immer im Hinterkopf, wenn jetzt vor dem Brand schon, ey Mensch, eigentlich müssten wir auch ein bisschen so in diese Richtung gehen. Und jetzt, wo das passiert ist, und du nach 7, 8 Monaten vielleicht wieder da bist, also wenn nicht jetzt, sollen wir die Weichen stellen, die, wo ich für zukunftsträchtig halte. Also das ist jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und auf diesem Weg, wenn du dich darauf einlässt, merkst du dann links und rechts auch noch so viele Sachen, die wohl da reinspielen, wo du dich dann manchmal anguckst und denkst, hä, das passt ja jetzt wie die Faust aufs Auge. Na, da habe ich jetzt kein direktes Beispiel, aber es sind so viele Puzzleteile. Und dann denkst du so, ja, einfach es geschehen lassen, einfach laufen lassen. Das ist jetzt der richtige Weg. Und der Onlineshop ist, also der Versand im Allgemeinen ist unser Hauptumsatz. Also wir machen mit den drei Geschäften nicht, man kann jetzt sagen, nicht annähernd so viel Geschäft, wie wir versenden. Also das ist eine ganz tolle Entwicklung. Aber die haben wir auch gebraucht, weil ohne das Café und dann nicht Disrespect Waldmünchen gegenüber oder KAM oder Eschelkam, um Gottes Willen. Aber in dem Online-Bereich erreichst du einfach vom letzten Zipfel ganz oben bis ganz unten. Du erreichst einfach jeden. Und wenn du dann gutes Marketing hast und wenn du ein gutes Produkt hast und die Geschichte passt und die dich vielleicht noch kennen von irgendeinem Event oder so, dann sagen, Mensch, das war ja ganz toll, aber wie komme ich denn da dran? Ja, dann wird keiner nach Waldmünchen fahren und das holen. Ne? Also musst du es zum Kunden bringen. Und so ist das dann eben entstanden auch. Und das werden wir weiter forcieren, ja.
Sehr schön. Das ist ja auch toll, sich immer wieder neu zu erfinden und dann auch neue Möglichkeiten zu entdecken, wie man denn tatsächlich dann, wie du so schön sagst, zum Kunden kommt. Jetzt ganz zum Schluss nochmal was ganz anderes. Dein ganz persönlicher Genussmoment, wie sieht der aus? Sicherlich bestimmt mit einer Scheibe Brot und Butter drauf oder vielleicht ganz anders?
Also, ja, Brot. Ich habe jetzt schon bestimmt seit 6 Wochen kein Brot mehr gegessen. Es hört sich jetzt ein bisschen banal an, ne? Aber ich habe ja auch eine Mehlallergie. Mein Bruder ist ja nach 3 Jahren hier ausgeschieden. Leider Gottes, weil er eben eine Mehlallergie hatte. Meine Mama hat die. Und ich habe die auch, wenn auch gleich, vielleicht nicht ganz so wild wie bei meinem Bruder. Und ich weiß, oder ich habe, also bei der Arbeit hin und wieder trage ich mal eine Maske, wenn ich weiß, dass es relativ staubig wird. Das ist dann halt wie so ein Schnupfen, ne? Wie wenn einer mit einer Pollenallergie durch eine Blumenwiese läuft. So ist das dann halt, wenn man in der Backstube rumläuft. Und ich habe für mich aber auch festgestellt, dass das Essen von Brot, und es ist egal, wie viel Fermentation da drin ist und welches Korn da drin ist, es macht keinen Unterschied, es macht beim Körper ein bisschen zu schaffen. Also es ist nicht Zöliakie-mäßig ist es nicht, aber es gibt so eine Stufe dazwischen, so eine Intensivität oder Sensivität oder wie sich's nennt. Und ich muss sagen, ich habe auch 12 Jahre ganz schön geackert und auch die letzten Jahre ziemlich viel gearbeitet und ziemlich wenig auf mich geschaut. Und auch durch den Brand, und das ist so eine Begleiterscheinung, habe ich wieder gelernt, auf mich selbst zu achten und Ernährung umgestellt, Sport wieder in die Höhe gefahren, Schlafen passt wieder. Ich bin also eigentlich gerade immer noch 20 Kilo zu schwer. Das schaffen wir noch wegzubringen, aber körperlich und geistig einfach wieder in der Balance und es zwickt nicht mehr. Ich schlafe wieder gut. Ich fühle mich wieder gut, wenn ich aufstehe. Und das habe ich viele Jahre so nicht mehr gefühlt. Und das ist ja auch noch so eine Begleiterscheinung des Ganzen. Selbstständigkeit, ne? Also da opfert man schon ganz schön viel und man vergisst sich dabei oft selbst. Und wenn dann mal sowas passiert wie jetzt, dann ist auch da die Zeit gekommen, um jetzt zu reagieren. Und wenn du dann eine 4-jährige Tochter hast und eine Frau und eine Familie, und dann möchtest du auch für die da sein und das auch gerne lange. Und deswegen muss jetzt was getan werden. Und wenn ich Brot weglasse, geht's mir besser. Ich esse schon hin und wieder mal was und ich habe festgestellt, dass es dann auch geschmacklich viel, viel mehr wahrnehme, weil das Thema ist ja, wenn du in der Bäckerei bist, morgens Brot. Dazwischen gibt's irgendwas Neues. Oh, muss man probieren, muss man gucken. Dann Mittag, naja, egal was es gibt, da passt immer eine Scheibe Brot dazu. Ja, dann kommt der Nachmittag, da hast du auch wieder irgendwas, wo mit Mehl, ob es jetzt ein Kuchen oder eine Kirschtasche ist oder was, weißt du nicht. Und abends gibt's die Brotzeit. Ne? Also du hast einfach den ganzen Tag und das eigentlich jeden Tag Brot gefuttert. Und das ist ja auch gut. Und das macht ja auch vielen nichts, aber mir macht's was. Und deswegen lasse ich das gerade ein bisschen weg. Aber ich habe in Kitzbühel am Wochenende nicht nur Brot geschnitten und serviert, sondern ich habe auch 5 Gänge aus der Küche mitgeschickt, weil ich gesehen habe, die sind ein bisschen unterbesetzt. Und dann habe ich gesagt, soll ich euch vielleicht helfen? Und das haben die dankend angenommen. Und dann habe ich halt jeden Gang mit angerichtet am Pass. Und das war so wie früher, als ich da eher in der Küche war. Das war affengeil, das hat richtig Spaß gemacht. Dafür war ich eigentlich gar nicht da, aber es ist ja egal. Und da habe ich dann, da gab es dann feinste Speise, muss man sagen. Und dann hast du halt immer zwischendurch, wenn geschickt wurde, erst das Tellerchen probiert und so auseinandergepflückt. Und der Koch hat das auch ganz toll gemacht. Und das war dann schon so ein Genussmoment. Zwar im Stehen in der Küche, aber das war Genuss, weißt du? Das war toll. Und ja, klar, wenn jetzt ein Brot hast mit einer Butter und einem Salz, das gönne ich mir schon mal. Aber in Maßen, aber das ist für mich der Genuss. Ja. Oder eben auch bei den Köchen dann das, was die sich ausgedacht haben, zu probieren, zu schmecken, zu fühlen, das ist Genuss.
Danke, Christian, auf alle Fälle für deine Offenheit und für die Einblicke und natürlich für all das, was du jetzt mit uns geteilt hast. Und ja, ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass in solchen Herausforderungen immer wieder Chancen bestehen, sich zu verändern, sich neu zu erfinden. Wer, wie gesagt, Lust auf 360 Grad Brot bekommen hat, kann es online bestellen. Und herzlichen Dank für deine Zeit.
Du, sehr gerne. Ich freue mich riesig, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.